Stuttgart kann statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Aus Pod kann statt wird Pub kann statt, haben wir wochenlang erzählt. Jetzt ist es endlich soweit. Wir begrüßen hier heute Abend ein Podium, das es in sich hat. Erstmal meinen Kollegen Dirk Preis. Dirk, grüß dich.
Hallo.
Und den Sportvorstand des VfB Stuttgart, Fabian Mulgemuth. Fabian, servus.
Hallo, grüßt euch.
Ja, und der Fabian Mulgemuth ist nicht alleine gekommen. Die beiden agieren schon länger im Duo, aber jetzt auch nochmal in anderen Rollen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass, glaube ich, zum ersten Mal, seit die neuen Rollen feststehen, ein öffentlicher Auftritt zu zweit. Freuen wir, dass der bei uns stattfindet. Und der Fabian Mulgemuth ist ja seit 2 Jahren jetzt fast beim VfB. Christian Gentner nur müde lächeln. Ja, der ist vor fast 25 Jahren, glaube ich, vom VfL Kirchheim zum VfB Stuttgart, ablösefrei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, das war ablösefrei.
Gut. Im Alter von 11 oder 12,
14 Jahren.
14 Jahren, sehr gut.
Heute gibt es neue Regeln, muss ich dazu sagen. Heute muss man für Jugendspieler heute genau. Ablösen bezahlen, auch schon für 12-Jährige. Also, das wäre teuer geworden für den VfB.
Auf jeden Fall freuen wir uns, dass er hier ist als Sportdirektor, frischgebackener des VfB Stuttgart, Christian Gentner.
Danke, hallo, servus.
Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, Fabian, 2 Jahre beim VfB. Gibt es demnächst eine große Feier zum Jubiläum oder wird es in aller Stille begangen, dieses Jubiläum?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Coole Location, die ihr hier ausgewählt habt. Ist überall Zigarettenwerbung, aber keiner raucht. Ist mir zumindest schon mal aufgefallen. Ja, und wir feiern ja im Grunde gerade schon ein Stück weit hier in der Location. Aber klar, jetzt 2 Jahre bin ich dabei. Haben viel erlebt, waren extrem viele Ausschläge in alle Richtungen. Habe ja angefangen im Dezember 2022. Kalt war es und wir waren auf dem 16. Tabellenplatz.
15, 16. Stimmung war auch frostig.
Stimmung war auch frostig. Und dann kommt man hierher, kennt keinen. Und dennoch, ja, ist mir große Unterstützung widerfahren. Muss sagen, die Stadt hat mir von Anfang an gefallen. Die Wucht der Fans, also danke auch, wenn es ein kleiner Kreis ist heute, aber danke an euch. Habe ich noch nie so erlebt, muss ich sagen. Im Grunde war es nicht nur der 12., 13., 14. Mann, sondern viel, viel mehr. Also ohne euch hätten wir den Klassenerhalt damals nicht geschafft. Und dass dann die Wende so schnell kam mit dem neuen Trainer, mit Gente, mit dem Team, was wir da aufgebaut haben, war natürlich unglaublich. Und jetzt mit der Vizemeisterschaft in die neue Saison zu gehen, mit den neuen Herausforderungen, ist natürlich extrem spannend.
Extrem spannend ist auch noch, was ihr zu trinken wollt eigentlich, weil das haben wir jetzt fast vergessen, Christian.
Und wir sind ja hier in der Kneipe.
Auf dem Trockenen, ja. Also wenn noch Bedarf ist, gerne jederzeit bestellen.
Ist ein Thema, was wir mit unserem Pressechef Tobi Herbert das ja auch hier lange besprochen haben. Er hat ganz klar gesagt, vor der Kamera bitte kein Alkohol, obwohl wir es gerne trinken würden. Hast du gesagt, oder? Ja, ja, ein Stück weit. Und deswegen hat er gesagt. Und deswegen habe ich gesagt, nehme ich ein Wasser mit Kohlensäure und Zitrone.
Okay, also
das war schon
das
ein bisschen,
ist schon mal sehr mutig. Ja. Ja, Christian, Philipp, braucht ihr noch was?
Bei mir ist es klar, ich weiß schon, ich warte noch, was du willst.
Ja, ich würde dann auch tatsächlich erst mit einem Wasser beginnen. Vielleicht kriegen wir am Ende hin noch eine, wenn der Podcast durch ist, eine kleine Schnapsrunde hin zum Abschluss. Das wird vielleicht helfen dann.
Vom Wasser zum Schnaps, keine Zwischenschritte.
Die der Gente dann noch ausgibt, ja? Also nur, das hat er jetzt nicht erwähnt. Also dann bitte ein Wasser für den Herrn und für mich ein Guinness, bitte, danke. Christian, nach so langer Zeit in diesem Profifußball-Business und der Chance, die einmal plötzlich vor ihm war, nach Karriereende zu sagen, hey, Couch, Kinder, viel Freizeit, warum bleibt man dabei und macht jetzt diesen Weg, den du gegangen bist?
Ja, die Frage hat mir meine Frau wahrscheinlich auch mehrmals gestellt gehabt. Trotz allem, ich bin durch meine Kindheit immer mit Fußball, das waren quasi 24 Stunden am Tag, wo es bei uns nur um Fußball ging. Ich habe 2 Brüder, die viel im Fußball auch nach wie vor tätig sind, die selber Fußball gespielt haben. In der Familie, wie gesagt, ging es immer um Fußball und für mich war immer auch klar, dass nach meiner aktiven Fußballkarriere es im besten Fall auch mit dem Sport in irgendeiner Form weitergeht. Als ich dann im Ja, im Sommer 22 die ersten Gespräche mit dem VfB Stuttgart dann angebahnt hatten, zu sagen, hey, man kann oder man könnte sich vorstellen, in irgendeiner Form mich dann wieder beim Club hier ein zu binden, ist der Gedanke bei mir nach und nach gereift, dass ja meine aktive Karriere vielleicht auch seinen Höhepunkt längst erreicht hatte und ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich dann doch irgendwann bereit, die berühmten Schuhe an den Nagel zu hängen und dann gleich einsteigen zu können, wie gesagt, beim VfB Stuttgart, bei dem Verein, wo ich dermaßen viel Zeit schon verbracht hatte. Das war dann einfach die Chance, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, das ist das Richtige, das war ein guter Zeitpunkt und auch bestätigt sich jetzt 2 Jahre später nach meinem Beginn damals, dass ja, dass das die richtige Entscheidung war.
Unter der Bezeichnung Leiter Lizenzspieler konnten sich ja viele erstmal nicht ganz so viel anfangen. Fabian, warum war es für dich von Anfang an wichtig oder kurz nach deinem Einstieg hat dann der Christian begonnen, ihn zu haben und was waren bisher seine Aufgaben in den letzten 2 Jahren?
Also erstmal muss man zum Einstieg sagen, dass natürlich zwei Menschen zusammen geworfen wurden in der Situation, die für den Verein sehr, sehr schwierig war, wo im Fußball ein bisschen Zusammenhalt, Vertrauen, Loyalität eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Da hat also offensichtlich Alexander Werle ein Gespür gehabt, ein richtiges Händchen gehabt, weil es von Anfang an, muss man sagen, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir haben uns schon von Anfang an die Aufgaben ein Stück weit auch, klar, aufgeteilt. Christian kam direkt vom Fußballplatz, hat mir über die Schulter geguckt und dennoch war es auch wichtig für mich, Christian zu haben. Er kannte die Stadt, kannte die Spieler, war in einer Mannschaft, konnte die Spieler noch aus der, die Kabine waren noch nicht so weit weg, selbst beurteilen, konnte mit den Spielern reden auf Augenhöhe. Ich konnte mich um die vertraglichen, um die Dinge am Schreibtisch auch kümmern und organisieren. Deswegen war es von Anfang an eine tolle Synergie, die wir da auf die Beine gestellt haben. Und ja, Christian von Anfang an mehr in der Mannschaft, ich mehr am Schreibtisch und da haben wir schon auch ja, uns gut ergänzt. War auch eine andere Mannschaft, habe viel mit den Spielern gesprochen. Na klar, logischerweise. Wir haben uns schon dann auch, ja, wie gesagt, ergänzt und das war von Anfang an so. Und jetzt die Aufgabe mit einem Türschild zu versehen, Leiter Lizenzspielabteilung, Sportdirektor, Vorstand, na klar, ist eine Hierarchie, aber ich glaube, dass es trotzdem total wichtig ist, dass es von Anfang an auf einer vertraulichen Ebene funktioniert. Und das hat es. Ich weiß nicht, wie.
Ja, zu 100%. Ich hätte es jetzt gar nicht besser ausführen können. Ich hatte dankbarerweise die Möglichkeit, bei einem ja tatsächlich erfahrenen Mann im Sportdirektorenbereich, wie der Fabian ist, der alles durchlaufen hat, von Nachwuchsarbeit in Wolfsburg und in Hamburg bereits, dann in Paderborn und Kiel auf hohem Niveau schon so gearbeitet hatte. Ja, da konnte ich in den 2 Jahren jetzt schon sehr, sehr viel mitnehmen. War sehr offen, glaube ich, auch, wenn ich das so beurteilen kann, in dem, wie er mich in Gespräche von Beginn an mit eingebunden hatte, mit Spielern, Beratern etc., vertragliche Themen, wie eben schon erwähnt, und ich hatte zeitgleich die Möglichkeit, einfach die andere Seite von Spielersicht zu Funktionärssicht kennenzulernen. Also das war eine lehrreiche und ja, eine bislang schon eine, glaube ich, im Großen und Ganzen darf man sagen, auch eine erfolgreiche Zeit, die wir gemeinsam begonnen hatten.
Fabian, als Christian diesen Rollenwechsel durchlaufen hat, hat sich da bei seinem Gang durch die Kabine oder auch durch die Geschäftsstelle was geändert? Wurde aus Christian Herr Gentner oder?
Nein, der bleibt immer noch so. Christian vorher? Schon immer, aber es hilft uns ja ein. Natürlich. weil es ja zum einen ein fließender Übergang war. Weil ja unser Ziel, auch im Vorstand war es ja, Christian schon vor einiger Zeit zum Sportdirektor zu machen. Aber das spricht ja für uns, dass wir da weder Druck hatten, noch irgendwie auf eine Chronologie achten mussten, sondern wir haben die Themen, die prioritär waren, Spielertransfers, Start in die neue Saison, Trainingslager organisieren und alles, was dazugehört, zu organisieren. Und deswegen, ich sagte es ja schon gerade, war es nicht so wichtig, was auf dem Türschild steht. Von daher haben wir jetzt den folgerichtigen Schritt getan, umgesetzt. Ob das jetzt 4 Wochen später, 4 Wochen früher passiert wäre, ist im Grunde gar nicht so wichtig. Aber mit dem neuen Arbeitsvertrag hat sich an unserem gemeinsamen Auftreten nicht ganz so viel verändert. Wir sind für den Verein da und ja, identifizieren uns voll mit der Aufgabe und ja, die Aufgabe ist wichtig, ich glaube nicht der Titel.
An der Frage, was am Türschild steht, sind schon manche Konstellationen zerbrochen, ja, oder Führungsgruppierungen in Sportvereinen, in Fußballvereinen.
Ja, aber klar, es gibt eine Hierarchie, es gibt am Ende jemanden, der den grünen Haken machen muss, es muss aber auch, na klar, in einer gewissen Konstellation, einer gewissen Zusammensetzung Diskussionen geben, Argumente geben, die müssen offen ausgetauscht werden dürfen, man muss offene Diskussionen führen können, man muss ehrlich miteinander umgehen, man muss sich vertrauen, sodass nach einer Diskussion nicht alles an die zum Beispiel Stuttgarter Zeitung kommt. Oder eine
aber Postkarte. Wir hätten da kein Problem damit, ehrlich gesagt.
Weiß ich, ja, hätten viele Zeitungen kein Problem damit. Und offensichtlich gibt es auch Leute, die dann doch hier und da was nach außen dringen lassen. Aber auf jeden Fall haben wir eine Gruppe gefunden, die vertrauensvoll zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Unabhängig, wie du sagst, was am Türschild steht.
Christian, wir sind hier in der Kneipe. In Kneipen gibt es Stammtischen. An Stammtischen gibt es das Narrativ. Ja, der ist jetzt nur da, weil er früher mal gut gegen den Ball getreten hat. Was entgegnest du dem?
Vielleicht haben die recht. nein, ich glaube... wie ich vorhin schon gesagt habe, die Idee von damals dem Alexander Wehrle, sich im Sport, im Fußball dann breiter aufzustellen, war ja mit dem Wissen, das ich dann als Spieler mitbringe. Ich glaube auch, dass ich zumindest als Spieler versucht habe, immer die andere Seite zu verstehen, mitzuerkennen in Gesprächen als ja lange Jahre auch Kapitän oder in verschiedenen Mannschaften dann auch im Mannschaftsrat eben immer in Diskussionen und im Austausch war mit den jeweiligen Trainern, mit den Funktionären über sämtliche Themen und die Dinge dann mit einzubringen, war immer mein Wunsch. Ich glaube, wie gesagt, dass ich einen kleinen Teil jetzt dazu beitragen konnte und durfte, dass die letzten zwei Jahre und jetzt für mich dann auch die Bestätigung ist, dass ich nicht aufgrund meiner ja nur meines Namens, sondern der Arbeit gemeinsam mit dem Fabian jetzt auch den folgerichtigen oder den nächstlogischen Schritt aus meiner, aus hoffentlich aus Vereinssicht auch und auch denjenigen am Stammtisch dann vollziehen durfte.
Du hast ja die Lehrphase angesprochen unter Fabian Wohlgemuth. Du hast ja, weil du es gerade schon gesagt hast, als Kapitän hat die Zeit beim VfB mit sich gebracht, auch viele Sportdirektoren erlebt. Hast du da auch, wie man es oft so sagt, ich habe von dem Trainer und von dem Trainer was mitgenommen. Gibt es da auch bei den Sportdirektoren, die du so erlebt hast, Dinge, wo du sagst, Felix Magath in seiner Doppelfunktion, Freddy Bobic damals, Horst Held hast du erlebt, später auch Sven Mislintat. Also gibt es ja jede Menge.
Ja, klar, jetzt ich möchte gar nicht auf Einzelne drauf eingehen. Ich glaube, ich habe es immer positivsten wahrgenommen, wenn es ehrliche, offene und authentische Gespräche und Personen dann waren. Das vielleicht jetzt doch zur Aktualität, da habe ich beim Fabian zum Beispiel immer den Eindruck, da ist es frei raus. Also wenn wir diskutieren, das kann auch mal laut werden, das kann auch mal intensiver werden und dann habe ich, glaube so wie es eben auch erwähnt wurde, dann geht man mit einer gemeinsamen Meinung und eine gemeinsame Richtung wieder nach draußen und das finde ich ist beeindruckend und das merke ich auch, dass das enorm wichtig ist, wenn man mit Spielern, mit Beratern spricht oder immer wichtiger auch wurde im Lauf der Zeit, denen nichts vorzumachen, sondern da ja ehrlich sein, direkt zu sein und ihnen die Idee, die man mit ihnen hat, ja so plausibel wie möglich und doch natürlich erfolgsorientiert und im Interesse des Vereins so zu vermitteln.
Fabian, ihr habt oder Christian gibt mir gerade den Anstoß. So wie ihr arbeitet mit Leuten nach außen, aber wie arbeitet ihr beide denn mit denen nach innen? Ihr seid ja nur die Speerspitze eines Teams, so gesagt. Du bist der Vorstand, Sportdirektor, dahinter gibt es eine Scouting-Abteilung, es gibt Datenanalysten, es gibt Leute, die im organisatorischen Bereich euch zuarbeiten. Wie versteht ihr Führung, wie lebt ihr die nach innen?
Also erstmal, ich habe es gerade gesagt, es ist, glaube ich, total wichtig, miteinander ehrlich umzugehen. Und auch wichtig, offene Diskussionen führen zu dürfen. Das ist ja im Fußball nicht immer möglich. Wenn jemand eine andere Meinung hat, dann kann es auch mal schnell passieren, dass er ja dann eine Woche später nicht mehr da sein darf, kann, muss, in eine andere Abteilung gehen muss, etc. Deswegen ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man auch dann, Gent hat es gerade gesagt, wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, geschlossen aus dem Raum geht und diese Entscheidung auch nach draußen vertritt. Aber alle, die dabei sind, die Analysten, die Spezialisten, müssen ihre Argumente einbringen dürfen, um Die Analysten sagen, ist er schnell, ist er langsam, ist er groß, ist er klein, spielt er mehr im rechten Fuß, mit dem linken Fuß. Die haben oftmals viel mehr Fachwissen angehäuft, als wir das tun. So, dann reden wir mit dem Psychologen, wie siehst du seine Interviews aus der Ferne, wie siehst du seinen Auftritt vielleicht bei der Pressekonferenz. Ist das was, was zu unserem Team passt? Könnte das sein? Mit denen sprechen wir. Wir sprechen natürlich mit dem Trainer. Unser Trainer ist in jede Entscheidung, in jeden Transfer eingebunden und nimmt an jeder Entscheidung teil. Und deswegen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir das zusammen machen. Da gibt es keine klare Hierarchie. Also es gibt natürlich eine klare Hierarchie auf dem Papier, aber wir beziehen eben alle mit ein. Und ich glaube, das ist unser Credo, dass eben alle auch teilnehmen dürfen, genauso bei der Entscheidung wie auch am Erfolg teilhaben dürfen.
Christian, was sagt ein Sportdirektor Gentner zu einem aktuellen VfB-Kapitän, der sagt, naja, in Mainz muss man nicht gewinnen?
In Mainz muss, ja. Also ich glaube, das ist ja immer ein bisschen situationsabhängig. Ist die Aussage schon gefallen?
Die ist schon mal gefallen. Von dir, tatsächlich.
Ah, okay. Ja, gut. Okay, ja. Naja, gut, ich glaube, wenn wir unsere, die Vergangenheit und jetzt nicht die kurzfristige aus der letzten Saison, sondern die Vergangenheit aus den letzten 8 bis 10 Jahren nehmen, dann müssen wir vielleicht auch ehrlicherweise zugeben, dass nicht immer wir als Favorit nach Mainz gereist sind. Und auch jetzt, das ist natürlich auch unser Anliegen und da versuchen wir das natürlich auch nach wie vor hier ins Umfeld, auch intern das reinzugeben, dass wir nicht ganz vergessen, was die letzten 10 Jahre passiert sind. Dass wir eine großartige letzte Saison hatten, keine Frage. Wir in unserer Entwicklung uns hier und da sicher auch mal überholt haben, aber ich glaube, dass ein Spiel in Mainz, auch das werden wir dann wieder im Januar, Februar, ja. Ja, ja. Januar, Februar haben, da werden wir hinfahren und wollen das gewinnen, aber wenn der Atta dann danach vorm Mikro steht und sagt, naja, das musste man heute auch nicht gewinnen, dann kann sein, dass er da von mir einen Schulterklopfen kriegt und sagt,
ja, hast du genau YouTube gemacht, ne? Ja. Nein, aber wo ich eigentlich hin wollte, ist, also das macht ja auch was mit dir, der du so lange im Club bist, wenn du, weißt, die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt war eher schwierig. Jetzt blickst du, oder kann man auf so eine tolle letzte Phase zurückblicken, das ist ja schon mal was, worauf sich echt aufbauen lässt, worauf die Leute auch Bock haben, dass das weitergeführt wird.
Ne? Ja, wir haben alle Bock drauf, dass das so, aber ich glaube, es war hoffentlich jedem klar und wir merken das ja auch, dass es nicht so leicht von der Hand geht, Jahr für Jahr. Das kann gar nicht sein, das ist gar nicht möglich. Wir haben eine derart außergewöhnliche Spielzeit letztes Jahr erlebt, die viele von uns vielleicht einmal im Leben erleben. Wir haben eine Rekordpunktzahl für den VfB Stuttgart erreicht gehabt. Das heißt, es ist jetzt nicht so die Erwartung, dass wir das toppen dieses Jahr und das kommende Jahr wieder. Deswegen, das ist total erfreulich, wie das gelaufen ist und das bildet ein Fundament, auf dem wir jetzt weiter aufbauen wollen. Trotzdem mit dem notwendigen oder mit der notwendigen Demut, die, glaube ich, auch an der Speerspitze der Alex und der Fabian immer vorgelebt haben, das sollten wir beibehalten.
Du hast die Ehrlichkeit angesprochen, Fabian, gehört dazu auch, dass du jemand wie dem Christian sagst, hey, überleg dir auch gut, diesen Job zu machen, weil, sag mal, Sportdirektor in der Bundesliga begibt man sich ja durchaus auch in Haifischbecken. Er ist ja kein 0815 Job ohne Gegenwind, ohne komplizierte Verhandlungen, ohne öffentliche Bewertung und so weiter.
Also gewarnt habe ich ihn nicht. Vor allen Dingen hat ja Gente das im vollen Bewusstsein gemacht. Gente hat ja den Manager-Lehrgang bei der DFL, beim DFB gemacht. Also heißt, es war ja auch dein absoluter Wunsch. Und Genta hat sich auch darauf vorbereitet, dann den Job anzutreten. Und so wie ich das jetzt nach 2 Jahren beurteilen kann, macht Christian auch großen Spaß dort, dass wir da zusammen arbeiten können. Und von daher wäre Warnung zu viel gewesen, obwohl ich schon glaube, dass viele, die in den Job kommen, schon erstmal überrascht sind, wie die Dinge funktionieren. Weil es schon natürlich was anderes ist als auf dem Fußballplatz. Und wie redet man miteinander? Wie redet man mit den Beratern? Wie redet man mit der Presse? Was gibt man preis? Es gibt natürlich auch ungeschriebene Gesetze. Wie rede ich mit den Spielern? Wie setze ich einen Vertrag auf, den man dann schon auch mal, haben wir auch in dieser Saison erst erlebt, dass für einen Vertrag, obwohl der unterschriftsreif war, 1 Stunde vor Unterschrift nochmal verändern mussten. Macht man das? Macht man das nicht? Also wir hatten jetzt tatsächlich eine Situation, wir haben viele Verträge unterschrieben, ist auch völlig unabhängig mit wem. ja, dass es in dem Gespräch nochmal ja, eine zusätzliche Forderung gab. Da ging es natürlich wie immer um Geld. Und dass wir dann nochmal die Maschinerie, die juristische Maschinerie, auch die Abläufe im Haus, da geht es durch die Buchhaltung, durch die Juristerei, dass wir nochmal innerhalb einer Stunde einen Vertrag neu aufsetzen mussten. Und das sind ja Dinge, die hat man als Spieler nicht erlebt. Und die erleben wir jetzt in verschiedenen Formen wöchentlich. Da geht es nicht um Verträge, sondern um andere Dinge. Also von daher, ich glaube, unser Job ist so abwechslungsreich, dass man niemanden warnen muss.
Ist das auch so ein Adrenalinkick, wie man ihn als Spieler hat oder hatte, wenn gerade solche Momente, die er beschreibt, also wenn es kurz vor knapp, Deadline ist da, wir sind noch schnell, irgendwie ist das eine ähnliche Form von Adrenalin, wie wenn du aufs Spielfeld gehst?
Ja, ich weiß gar nicht, Deadline Day gar nicht zwingend, aber so die Zusage von einem Spieler beziehungsweise einer Berateragentur dann, dass wir den Deal machen, dass die Unterschrift dann drunter gesetzt ist, das ist schon, wenn du weißt, welche Arbeit dahinter steckt und das hast du als Spieler nie so richtig auf dem Schirm oder nie im Kopf, das dann zu sehen, wie oft der Fabian mit den Leuten dann telefoniert hatte und neuwegen, wie gesagt, Kleinigkeiten und dann muss noch was umformuliert werden und so und bis das dann tatsächlich die Unterschrift dann unter den Vertrag gesetzt ist, wo du sagst, hey, das bringt uns wirklich einen wesentlichen Schritt weiter. Das sind nicht die Adrenalinausstöße wie bei einem Torerfolg im Stadion, aber das ist schon eine mehr große Erleichterung hier und da.
Verträge sind ein gutes Stichwort. Darüber werden wir im zweiten Block sprechen. Jetzt gehen wir erstmal kurz in die Werbung und danach ist Zeit für eure Fragen. Also wer noch keinen Bierdeckel ausgefüllt hat, jetzt noch schnell machen.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Ah, okay. Damit fange ich mal an. An dich, Christian, gerichtet. Mit wem fand das erste Gespräch, offizielle Gespräch in neuer Rolle statt?
Das erste Gespräch war dann mit dem Fabian noch danach wieder. Mein letztes Gespräch, kann ich sagen, war das war tatsächlich am Tag vor der Unterschrift noch mit dem Jannik Keitel.
Frage beantwortet.
Das ist natürlich sehr spannend, über was ihr geredet habt.
Ja, ich spreche, wie es Fabian vorhin gesagt hat, ich versuche nah an der Mannschaft dran zu sein, mit den Spielern regelmäßig zu sprechen und auch da war es mit dem Jannik ein Gespräch, wo sich jetzt in der Länderspielpause einfach auch die Zeit ergeben hatte, mit ihm insgesamt über seine Situation, Perspektive etc. Zwangsläufig natürlich auch, sag ich mal, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Spielersicht dann Erfahrungen mitzugeben. Das war ein normaler Austausch, den ich, wie gesagt, oder wir mit unseren Spielern in unregelmäßigen Abständen, aber doch häufig haben.
Ich habe hier zwei Bierdeckel, die beschäftigen sich zweimal mit dem Thema Trainingslager. Einmal geht's im Sommer vielleicht ins Montafon nach Österreich.
Wir wissen, glaube ich, wer die Frage gestellt hat. Moment, wer denn? Das müsste die Geli gewesen sein. Weil,
nein, von Geli habe ich aber auch noch eine. Von Geli habe ich auch noch eine.
Und bei der zweiten Frage ist die Frage, ob es nach Austin und Japan, das beides schon super war, ob es das Gerücht stimmt, ob es auch eine Südamerika-Reise des VfB Stuttgart in absehbarer Zeit geben wird.
Also ich höre es zum ersten Mal, ehrlicherweise. Du auch, oder ich?
Nee, ist auch den Info-Kenntnisstand habe ich nicht.
Südamerika habe ich jetzt, höre ich zum ersten Mal. Also wir haben auch uns im Trainingslager im nächsten Jahr noch nicht beschäftigt. Wir haben natürlich eine gut funktionierende Marketingabteilung, die sich darüber Gedanken macht, wo wir denn auch noch Geld wieder mit nach Hause bringen können. Und dazu hat Südamerika bis jetzt noch nicht gehört.
Habt ihr da eher ein mulmiges Gefühl, wenn diese Fernreisen stattfinden? Auch jetzt dieses Jahr war es ja, also Austin war ja damals in dieser WM-Pause, da war es unerheblich letzten Endes sportlich. Dieses Mal war es die direkte Saisonvorbereitung mit Japan.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, wenn die Reisen gut organisiert sind, wenn sie ja die Bedingungen abbilden, die wir auch für eine Vorbereitung brauchen, wenn die Testspielgegner gut sind, wenn die Rasenqualität gut ist, wenn die Anreise zwischen oder der Weg zwischen Hotel und Rasen und oder Trainingsplatz überschaubar ist, dann hat eigentlich bei uns keiner was gegen Fernreise und muss zum richtigen Zeitpunkt in der Vorbereitung stattfinden. Ja.
Ist noch eine Frage, die kam quasi, die, ich glaube, die wurde erst aufgeschrieben, nachdem die Sprache auf den Herrn kam. Wieso hat Jannik Keitel bisher nicht gespielt?
Naja, gut. Ich glaube, wir haben das immer mal wieder gesehen, dass es bei Neuzugängen auch nach Vereinswechseln eine Zeit lang dauern kann, bis sie Spielzeit haben, bis sie nennen das erfolgreich oder wie auch immer. Aber beim Jannik merken wir zu 100%, dass er hier von Tag 1 an super in die Gruppe aufgenommen wurde. Er hätte jetzt auch beispielsweise im Pokalspiel gegen Kaiserslautern, hat ihn dann kurzfristig eine Verletzung, hat ihn den Einsatz gekostet. Also wie bei vielen anderen Spielern auch, jetzt gar nicht explizit auf Jannik einzugehen, geht es hier und da mal schneller, auch bei Neuzugängen sich im neuen Umfeld dann zurechtzufinden. Es ist auch immer eine Konkurrenzsituation, die darf auch nie vergessen werden. Aber wir sind mit dem Jannik, wie er sich bei uns gibt und wie er auftritt, komplett zufrieden. Und der Jannik war jetzt auch keine Verpflichtung, sag ich mal, für die ersten 3-4 Wochen oder Monate, sondern langfristig gesehen sehen wir eine große Hilfe auch für uns.
Frage wahrscheinlich beantwortet. Hier sind wir sind hier in der alten Schule. Ja? Frage an euch beide. Könnt ihr euch gern per Augenkontakt abstimmen. Folgende Frage. Welche Anekdote aus eurer Fußballerkarriere wäre die perfekte Erzählung für einen gemütlichen Abend an der Theke?
Welche davon?
Ja, welche von den vielen, genau.
Also jetzt aus der Schulzeit, oder?
Nein, aus eurer Fußballerzeit. Aber kann Zeit, also wirklich, als ihr selbst aktiv wart oder auch einfach im Business unterwegs?
Könnte ein bisschen länger dauern, ist eine kleine Anekdote. Wir hatten damals damals in Berlin ein Trainer, war eine harte Schule, war auf der Sportschule, und da wurde immer angefangen mit die Vorbereitung, es war glaube ich in der U19, in der A-Jugend, und da wurde immer angefangen so mit 35, 40 Spielern. Und im Grunde war morgens immer, also die ersten 2 Wochen war ganz normales Trainingsprogramm, 2x4000 Meter, also 2x4 Kilometer. Und dann war es halt so, da sind wir gelaufen und dann schieden immer mehr aus, konnten nicht, Muskelprobleme, wie gesagt, wir waren erst 17, 18, 19. Und dann meinte einer, dass er schlau wäre, so nach dem dritten, vierten Tag, kam mit Blasen, zog die Schuhe aus, zeigte dem Trainer die Blase und sagte, geht nicht mehr, ich muss auch die nächsten 5, 6, 7 Tage pausieren. Und da sagte dann tatsächlich der Trainer, ja, das ist gut, aber du bist offensichtlich nicht für den Fußball gemacht. Du bist nicht abgehärtet genug und kannst nicht beißen. Und dann hat den Spieler dann zum Bauernopfer gemacht und hat gesagt, jetzt haben wir hier den 22. Juni. Wir verlängern jetzt deine Vorbereitung bis zum 15. Januar. Dann kannst du wiederkommen und dann hoffentlich in besserer Form als jetzt. Und dann ist deine Blase vielleicht abgeheilt. Das ist so, wann war das? 18 Jahre, so 30 Jahre her. Und das hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Und seitdem versuchte ich dann immer, durchzulaufen, wenn es um Konditionstraining ging. Leider musste ich dann früh abbrechen. Offensichtlich lag es daran, weil ich dann immer weitergelaufen und durchgelaufen bin.
Vielleicht fällt dir jetzt was an.
Ja, es ist keine 30 Jahre her, aber es ist schon auch eine Weile her. Ich hatte das Glück, vielleicht auch unter einem ehemaligen erfolgreichen Trainer auch vom VfB Stuttgart. Ich hatte ihn dann in Wolfsburg unter Felix Magath. Da gab es auch die ein oder andere Anekdote, die wir, glaube ich...
Da muss es auch durchlaufen wahrscheinlich.
Ja, genau, da gab es das auch. Wir hatten beispielsweise im Trainingslager einmal... nach dem Mittagessen war nur die Ansage, Nachmittag ist kein Training auf dem Platz, wir gehen nur eine Runde spazieren, wir sollen aber Regenjacken einpacken, sind dann mit dem Bus zu dem Parkplatz gefahren, wo wir dann unten am Schild gelesen haben, dass es oben bis zur Bergstation rund 4 bis 5 Stunden Fußmarsch wären. Wir sind es dann in 1,58 hochmarschiert, völlig unterzuckert oben angekommen, haben uns da auf ein Kuchenbuffet, Tortenbuffet gestürzt, mit bloßen Händen, also wie die Schweine, dort reingegriffen, gefasst haben, uns Säfte, Apfelsäfte dort kommen lassen, weil wir derart unterzuckert waren. Und war eine andere Art von Vorbereitung noch, würde ich mal behaupten.
War das nicht zufällig eins der Trainingslager in Grassau, die ihr hattet?
Nee, das war damals, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Schweiz oder in Österreich war. Ich glaube, wir waren damals in der Schweiz.
Ja, da hätte ich eine. Da habe ich die erste und bisher einzige Ansage von Christian Gentner bekommen. Nämlich morgens nämlich mit der, wie üblich, habe ich noch geraucht, mit der Kippe im Mundwinkel zum Trainingsplatz gelatscht. Ja? Und die Jungs gerade die ersten Warmachrunden ums Trainingsgelände gelaufen. Und so, Meißel, mach doch endlich mal die Kippe aus, wenigstens morgens. Ja, aber vier Jahre später hat es gefruchtet. Ja?
Immerhin.
Ja. Dann rauchst du jetzt nicht mehr?
Nein.
Aber laufen tust du auch nicht.
Naja, wie man sieht, habe ich schlechte Argumente.
Ja, kommen wir zum Ernst der Lage zurück. Aber vielen Dank für diese kurzen Einblicke. Ihr seid nach 10 Spielen in der Bundesliga, 4 Spiele in der Champions League, dann noch 2 im Pokal. Ihr seid auf Platz 11, 13 Punkte. Wie fällt denn euer Fazit mit dem bisher Erreichten?
Frage wird oft gestellt. Ist immer aufs Neue schwierig zu beantworten. Ich glaube, wenn wir jetzt gegen Frankfurt am vorletzten Wochenende gewonnen hätten, wäre alles soweit okay. Natürlich, und der Trainer hat es auch gesagt, haben wir den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Vielleicht waren 2, 3, 4. Wir erinnern uns an die Spiele gegen Mainz, 2-0 geführt. Erinnern uns auch noch an andere Spiele. Und natürlich ist uns bewusst, dass wir die Stabilität aus dem Vorjahr noch nicht abrufen können. Das war aber auch nicht unsere Erwartungshaltung. Und natürlich sehen wir, dass uns an der einen oder anderen Stelle die Effektivität fehlt. Da hat es uns Bergamo oder auch Frankfurt vorgemacht, wo wir eigentlich nur um Nuancen schlechter waren. Und dennoch mussten wir die Punkte sowohl in der Champions League jetzt auch wie in der Bundesliga hergeben. Und die Amplituden zwischen internationaler Klasse und Bundesliga Mittelmaß, die sind eben doch noch zu groß, aber daran arbeiten wir. Wir arbeiten an einer Effektivität, wollen natürlich konstanter werden. Und ich glaube, das sieht man auch, dass wir das Stück für Stück uns auch heranarbeiten. Das ist ein Lern- und Entwicklungsthemen, die eben der Trainer mit der Mannschaft erarbeitet. Und ja, man darf auch nicht vergessen, wir haben 2 bis 3 sehr gute Spieler abgegeben, die jetzt in ihren Mannschaften nicht alle Stammspieler sind. Und die fehlen uns. Und die neuen, die wir jetzt zugeholt haben, auch zum Beispiel Janik Keitel, Genter hat es gerade erwähnt, sind noch dabei, sich zu integrieren. Und wir sind dabei, noch eine stabile Mannschaft zu formen. Wie gesagt, die Bandbreite ist noch relativ groß. Glaube aber, und ich bin total davon überzeugt, dass wir diese Stabilität finden werden. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, kam neuer Wettbewerb dazu. Und da geht es nicht nur um die körperliche Belastung, teilweise mit 2 bis 3 Spielen in 7, 8, 9 Tagen, sondern geht es eben auch darum, und das ist für unsere Spieler, von denen viele eben noch nicht international gespielt haben, eben auch ein Lernfeld, sich innerhalb von 3 Tagen wieder neu zu fokussieren, sich an diesen Rhythmus zu gewöhnen. Und das sind die Herausforderungen, mit denen wir in diesem Jahr arbeiten. Aber alles in allem, wie gesagt, vielleicht fehlt der ein oder andere Punkt, kann man aber wie viele Spieltage haben wir? 10? 10 Spieltage sind rum, kann man damit erstmal zufrieden sein, wie gesagt, mit den Herausforderungen, die wir bearbeiten müssen.
Gibt es denn Ableitungen, außer die Dinge, die du genannt hast, an denen gearbeitet wird im Training, was den Kader angeht, vielleicht Richtung Wintertransferperiode, dass ihr sagt, okay, haben wir vielleicht das eine oder andere doch unterschätzt, gerade diese Dreifachbelastung, oder auf der einen oder anderen Position doch zu dünne aufgestellt, oder der ein oder andere Neuzugang aus dem Sommer braucht eben doch einen Tick länger, sodass ihr jetzt im Winter sagt, komm, da wollen wir die eine oder andere Position noch ergänzen, verstärken vor allem.
Also unterschätzt haben wir da, also aus unserer Sicht gar nichts. Wir haben den Kader breit aufgestellt. Natürlich sind in dem Kader auch Spieler dabei, die sich eben auch noch an diese neue Belastung gewöhnen müssen. Ich will da nur Nick Woltemade nennen, der schon jetzt deutlich sichtbar sich an die erste Elf herangearbeitet hat.
Der junge Mann ist aus Bremen, ne? Deswegen...
Also ich habe ihn von hinten gar nicht gesehen. Wunderbar.
Ja.
Und also tut, tut der Abgang weh, oder?
Top-Talent, also ich bitte euch.
Ja. Erstmal meinen allergrößten Respekt, sich mit dem Trikot in diese Kneipe reinzusetzen. Ja. Ja, das sehr gut.
Ja, aber wäre wahrscheinlich schwieriger, an der Reeperbahn sich mit dem Trikot in die Kneipe zu setzen. Also von daher, habe ja vorhin gesagt, dass ich hier sehr gut aufgenommen wurde und das geht wahrscheinlich Ihnen genauso. Ja.
Wobei Nick Woltemade für den Champions League Kader ja gar nicht gemeldet war.
Jetzt ja, und dann ist es so, dass er jetzt innerhalb der Bundesliga sich herangearbeitet hat und ist mit den anderen Spielern ganz genauso. Deswegen sehen wir jetzt noch keinen Bedarf. Natürlich kann sich das ändern durch Verletzungen. Natürlich spielt auch die mögliche Qualifikation für die Playoffs innerhalb der Champions League eine Rolle. Natürlich kann sich an dieser Meinung was ändern. Wir haben aber den Transfermarkt im Blick, sind jederzeit auch reaktionsfähig. Und Stand jetzt beschäftigen wir uns zumindest mit nichts total konkret.
Okay. Christian, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du hast noch einen guten Draht in die Truppe rein. Wenn ich mit den Jungs die letzten Tage, Wochen gesprochen habe, on oder off tape, dann war das meistens so, dass der Tenor war, hey, es ist alles da, was wir brauchen, um die Ergebnisse zu holen, auch wenn die gerade nicht da sind. Wie geht man mit dieser Situation um? Auch in der Kabine vielleicht, ist das was täglich Thema ist? Ist das was vor Spielen vor allem Thema ist? Oder ist das was jeder mit sich selbst ausmacht, in der Hoffnung, irgendwann kommt dieser Klickmoment und dann läuft's bei allen irgendwie?
Nein, nicht, dass es jeder mit sich selbst ausmacht. Wir reden über diese Themen, ganz klar. Der Trainer und sein Team drumherum versucht es sehr, sehr häufig auch, die Spieler entweder in Gruppen oder in der Gesamtheit so zusammenzubringen, nicht nur über die Dinge zu diskutieren, sondern einfach auch die Dinge richtig einzuordnen. Also was ich vorhin schon mal gesagt habe, die letzte Saison nicht laufend als Maßstab zu nehmen, auch für jeden einzelnen Spieler, auch für die Neuzugänge, das nicht laufend so darzustellen, ey, letztes Jahr war das so, aber und so und so, das vereinfacht es nicht zwingend, dann für die Neuzugänge immer daran nur gemessen werden zu müssen. Wie gesagt, dass es uns dieses Jahr nicht ganz so leicht von der Hand geht, wie das letztes Jahr der Fall war. Darauf haben wir die Spieler vorbereitet, darauf waren und sind wir vorbereitet. Und deshalb, wie es der Fabian gerade gesagt hat, zum aktuellen Stand, wir sind in Schlagdistanz in der Bundesliga. Natürlich hätten wir gern 3-4 Punkte mehr, das haben wir schon mal erwähnt. Aber auch in der im DFB-Pokal und auch in der Champions League in den kommenden Wochen besteht die Möglichkeit, dass wir nach wie vor im Wettbewerb bleiben.
Gibt es, sag ich mal, Themenbereiche oder, sag ich mal, einzelne Spieler, von denen ihr intern euch erhofft, vielleicht sogar erwartet, dass da jetzt in diesem Block, der da ansteht, noch ein deutlicher Sprung kommt?
Nicht nur in dem Block, also wir werden wieder, ich meine, es sind jetzt 8 Spiele die nächsten 5 Wochen, das heißt, wir werden wieder den ganzen Kader auch benötigen, das haben wir im letzten Block auch schon gemerkt, da wird es wieder zu Rotationen kommen, auch das hat der Trainer ja mehrmals oder haben wir gemeinsam mehrmals auch angekündigt gehabt, dass wir in der Form auch den Kader in der Breite versucht haben zu verstärken, dass da jeder Spieler und das wissen wir auch, wie das funktioniert, nicht nur wöchentlich, sondern jetzt sogar im 3-Tage-Rhythmus immer neu bewertet wird auch, anhand von einem Spiel vielleicht wieder. Davon müssen wir uns ja hier und da ein bisschen lösen und das in der Gesamtheit betrachten. Und da geht es jetzt nicht darum, dass der ein oder andere in die nächsten 3-4 Wochen einen Riesensprung macht, sondern perspektivisch gesehen, wie gesagt, glauben wir an die Gruppe, die wir haben und sind davon überzeugt, dass wir viele Jungs haben mit unglaublichem Potenzial, die kommenden Monate vor allem auch noch uns weiterbringen und enorme Schritte in ihrer persönlichen Entwicklung machen.
Man merkt so ein bisschen, er hat gewisse Schulungen durchlaufen. Die Antwort war allumfassend und tat keinem weh. Fabian, jetzt du. Na, ist da irgendeiner, wo ihr sagt, hör mal zu, da muss mehr kommen?
Also, bis auf die Ergebnisse. Ich finde, man hat gegen Bergamo gesehen, gegen Frankfurt gesehen. Gab 2 Ausschläge nach unten, das war Bayern München und gegen Freiburg. Und dennoch in der Gesamtheit der Saison oder der bis jetzt laufenden Saison sieht man, dass die Mannschaft will, dass die Mannschaft zusammenwachsen will und dass sie bis zum Schluss Gas gibt. Und gegen Frankfurt hat man eben das bis in die 96. Minute gesehen, wo uns wo vielleicht sogar den Ausgleich verdient gehabt hätten, wo wir es dann wo wir es spannend gemacht haben bis zum Ende. Und deswegen würde ich keinen da negativ herausheben wollen. alle geben Gas, da fällt niemand hinten runter. Klar gibt es ein paar Spieler, die mehr verletzt sind als andere. Andere, die längere Zeit brauchen, um sich an die neue Belastung zu gewöhnen. Aber da würde ich keinen ausschließen. Also alle ziehen mit.
Wurde oder wird ein Elfmetertrainer noch eingestellt für die restliche Runde?
Also wir haben jetzt schon ein relativ großes Trainerteam. Wir haben einen guten Standardtrainer. Die Elfmeter gehören ja zu den Standards dazu. Wir müssen natürlich aufpassen, dass das Elfmetertraining nicht die gesamte Trainingszeit einnimmt, sondern wir auch die anderen Dinge üben. Und von daher ist das, auch was das Elfmetertraining betrifft, ausgewogen aktuell. Aber die Serie. Ja, ja. Kann ich total nachvollziehen. Aber die Trainer können die Elfmeter nicht selbst schießen. Und
aber Malik hat doch noch einen Pass. Oder er hat bestimmt noch einen
Malik
Pass.
Hat einen
Der macht Pass. Ja die Standards.
Ja, wir müssten ihn aber anmelden. Also wir müssten ihn in die Spielerliste aufnehmen. Und da würden sich noch ein paar Dinge verschieben. Dann trainiert er schon, auch in der Hierarchie.
Gehaltsstruktur.
Auch den Konkurrenzkampf betrifft.
Na, das wollen wir natürlich nicht riskieren, ich verstehe das.
Von daher ist alles gut so, wie es ist, aber natürlich vier Elfmeter, sind es vier Elfmeter? In Folge, die wir verschossen haben, ist jetzt keine schöne Serie. Da müssen wir am Selbstverständnis und auch glaube ich, dann am Selbstbewusstsein ein Stück weit der Elfmeterschützen arbeiten. Waren es denn vier verschiedene? Ich habe es gar nicht, wir haben es ja analysiert.
Nee, zweimal Mio, einmal Demirovic, einmal Undorf, glaube ich. Ne?
Nee, zweimal Demirovic, zweimal Mio.
Ja, im Nachschuss dann verwandelt.
Zweimal drin, genau.
Aber wir arbeiten daran, gut. Versprochen.
Christian, wurde denn früher bei dir Elfmeter trainiert oder war das eher so, dass sich nochmal hinterher 3-4 zusammengestellt haben, dann hat ein Feldspieler die Torwarthandschuhe angezogen und dann hat man ein bisschen aufs Tor geballert?
Ja, trainiert. Also es gab schon Spieler, die dann tatsächlich im Anschluss ans Training einen Elfmeter noch geschossen haben oder 2-3-4 auch. Aber die Situation zu simulieren unter dem Druck, unter den Bedingungen im Stadion mit den Fans, mit allem drumherum, ist im Training nicht hundertprozentig nachzustellen. Von dem her, ist das eine, ich glaube auch nichts, was du, wo du anderthalb Stunden Trainingseinheit nur auf ein Elfmeterschießen verbringen solltest.
Und die Torhüter sind auch besser geworden.
Trotz dessen, dass man sie ständig beschneidet in dem, was sie tun dürfen. Ja? Fuß auf der Linie lassen, noch einen Schritt zurück, nicht hampeln vorm Schuss und so weiter. Ist eigentlich schon irgendwie, ich finde es interessant, als mal, würde was zu weit führen, jetzt in eine Diskussion einzusteigen, die wahrscheinlich in diese Richtung geht. Aber grundsätzlich interessantes Thema, dass beim gerade bei den Elfmetern, aber auch bei direkten Freistößen, es gibt immer wieder so Ausreißer, wie Omar Mamouche gerade. Ja? Aber das Gros der Situationen, da hat sich einfach nichts getan im Vergleich der letzten 15, 20 Jahre, wenn ich mir das anschaue, da ist nichts passiert. Ich finde es einfach ein Feld, wo man sehr schnell, glaube ich, und relativ einfach Verbesserungen erreichen könnte, wenn man da konsequent rangeht, an Standards generell. Siehst du es nicht so? Oder seht ihr es nicht so?
Also das machen wir schon.
Ich habe euch nicht unterstellt, dass ihr es nicht tut.
Verstehe schon. Also das ist immer so ein bisschen eine Abwägungssache. Wie viel
Energie gibst du da drauf?
Alles. Und die Standards. Also ich habe schon dann den Eindruck, vor allem der Malik, wie gesagt, der Malik Fatih, der den Hut auf hat bei uns in den Standardthemen, der da sehr kreativ ist, der das auch immer versucht, auf eine lockere Art dann den Jungs rüberzubringen, ohne dass sie natürlich da nicht vergessen sollen, dass das ein enorm hoher Prozentanteil an Toren auch aus Standardsituationen eben fällt, dass das ein wichtiger Part ist, trotz allem. Also da glaube ich, wird jeder Verein nie an seine hundertprozentige Zufriedenheit kommen bei Standards, weil es da immer Verbesserungspotenzial gibt. Also das wissen wir auch.
Bevor wir gleich nochmal einen Cut machen und dann auch nochmal eure Fragen hier aus der Kneipe beantworten, nochmal dieser Block bis Weihnachten, gibt's eine Hochrechnung von euch, wo ihr sagt, so und so viele Punkte, die Gegner werden auf dem Papier einfacher, bewusst sage ich auf dem Papier, wo ihr sagt, Bundesliga, so und so viele Punkte, Champions League, so und so viele Siege.
Also eine Punktzahl jetzt, eine Prognose für eine erwartete Punktzahl abzugeben, ist natürlich schwierig. Bochum hat einen Trainer gewechselt. Bochum war letztes Jahr aggressiv, nicklig in Zweikämpfen, haben hart gegen den Abstieg gekämpft, haben jetzt einen neuen Trainer. Und da warten sie dann auch verändert am Wochenende. Aber natürlich ist unser Anspruch, zu Hause gegen Bochum zu gewinnen. Und natürlich ist unser Anspruch auch, gegen Union zu gewinnen. Nur das jetzt vorher zu sagen, ist eben trotzdem nicht so ganz einfach. Auf dem Papier, da hast du völlig recht, wirken auf den ersten Blick die Gegner natürlich ein Stück weit bespielbarer. Und klar, wollen wir die Punkte, die wir liegen gelassen haben in den letzten Wochen, die wollen wir jetzt holen. Das wird auch mit der wachsenden Stabilität so kommen. Und trotzdem haben wir noch Young Boys Bern, haben ein schweres Spiel in Belgrad. Von daher wird es nicht weniger, aber wir sind zuversichtlich. Ja. Ist die nicht hier auf so einem...
Die ist, ich glaube...
Aber das ist schon was anderes. Mich jetzt interessiert, was der Dennis Undaff an sich hat, dass sie ihn unbedingt in Stuttgart halten wolltet, weil er immer in der Bildzeitung kommen ist und auf der Treppe gesessen ist und traurig war, weil er nicht hat mittrainieren dürfen. Oder was hat der Dennis Undaff an sich, weil er in Stuttgart geliebt wird als bester Spieler? Oder was war das Ausschlaggebende, dass Sie den Dennis Undaff unbedingt halten wollten?
Also zuallererst natürlich ist es die sportliche Qualität, warum wir uns darum bemüht haben, Dennis aus Brighton zu holen, weil er Tore geschossen hat, weil er es auch im Kontext innerhalb dieser Stadt, innerhalb dieses Vereins nachgewiesen hat, dass es funktioniert. Und es funktioniert auch in dieser Saison und hoffentlich funktioniert so weiter. Und deshalb haben wir uns entschieden, ihn zu verpflichten. Also relativ einfache Antwort. Und jetzt, oder... Meinen Sie denn, es hat gedauert, weil wir Zweifel an seiner Qualität hatten oder ob es andere Gründe vielleicht auch gab?
Geli, ich habe hier eine super Frage, die genau das aufgreift. Soll ich sie stellen? Wie ist es denn, mit Tony Bloom zu verhandeln, der bei Brighton so der Mastermind ist, dem der Club gehört, der als Ex-Pokerspieler mit Verhandlungstaktik ganz gut klarkommt und weiß, die Daumenschrauben an so einem Tisch, an so einem Verhandlungstisch anzuziehen?
Also der hat gute Mitarbeiter, die mit uns gesprochen haben.
Ja, er selbst war es gar nicht.
Er persönlich hat es eher selten getan und hat sich auch nicht in die Karten gucken lassen, wie wir auch nicht. Und also wir kannten unsere gegenseitigen Blätter nicht und dennoch hat es dann zum Ergebnis geführt. Am Ende in der Situation, wo alle dann die Karten auf den Tisch gelegt haben. Ja. Ob man das jetzt früher hätte machen können müssen, hätte auch sich zu einem Nachteil entwickeln können. Und von daher war es dann für beide Seiten der richtige Zeitpunkt. Beide haben lange gewartet, beide Seiten haben ein Stück weit auch gepokert und dennoch hat es jetzt für uns, für den VfB Stuttgart, zum erhofften Ziel geführt.
Da waren 3 von 4 hier oben auf dem Podium in Japan zu der Zeit. Die Nächte waren kurz. Ne?
Aufgrund der Zeitverschiebung gab es tatsächlich da einige Nächte, die Fabian und ich dann auch per Videocall dann mit verschiedenen Leuten dann aus Europa eben hatten. Wir haben uns da eigentlich so ein bisschen versucht, sogar uns vielleicht gar nicht so an den neuen Zeitrhythmus zu gewöhnen, sondern im alten weiterzuarbeiten, aber das war nicht ganz so einfach.
Ja, hat zu wenig Schlaf geführt auf jeden Fall, oder zu keinem. Ja.
Bleiben wir doch beim Thema. Was hast du, was dazu passt?
Nee.
Hast du nicht?
Nur peripher passt dazu.
Dann bitte. Ja,
aber geht auch um Spieler, die ihr geholt habt.
Mittelstädt steht da.
Da steht Mittelstädt und dann kommt Jamie Leveling als nächster Name mit der Frage, wer von den beiden hat euch denn am meisten überrascht? Oder hat die Erwartungen noch mehr übertroffen, die ihr in sie gesetzt habt? Und die zweite Frage, die sich anschließt, wie identifiziert man solches Potenzial von Spielern, die schon ein Stück weit bekannt sind, aber man ihnen dann doch nochmal einiges zutraut und da ein Potenzial erkennt, das vielleicht andere nicht sehen?
Also zuallererst war uns bei den Spielern, die wir verpflichtet haben, in den meisten Fällen wichtig, dass er auf einem bestimmten Niveau, das war übrigens auch bei Nick Woltemade so, wo ich gerade das Bremen-Trikot wieder sehe, dass er auf einem bestimmten Niveau nachgewiesen haben, dass sie dieses Niveau gehen können. Also natürlich hat ein junger Spieler Schwankungen, Spieler, der in Entwicklung ist, hat eben auch diese Amplituden, aber wir haben zumindest schon mal gesehen, okay, da kann es hingehen, wenn er seine Leistung konstant immer abruft. Das war beim Jamie so, der in Fürth sehr auffällig war, auch bei Union schon sehr, sehr gute Phasen hatte, wo wir gesehen haben, okay, wenn er das konstant abliefert, könnte das auch ja eine Möglichkeit für uns sein. Und beim Maxi Mittelstädt war es so, der war mit 21, 22 so im erweiterten Kreis der A-Nationalmannschaft schon gewesen und hatte dann, warum auch immer, im Kontext Berlin, Hertha BSC, ist dort groß geworden, war dort schon in der Jugend, da blieb halt die Entwicklung stehen. Und es ist schon oft passiert, dass dann Spieler mit Luftveränderung, mit einer neuen Umgebung, mit einer neuen Mannschaft dann eben auch zu anderen Leistungen fähig sind. Also heißt, wir haben natürlich, wir sind keine Wahrsager und können ja, können nicht so weit in die Zukunft gucken, aber auf jeden Fall haben wir für uns die Möglichkeit gesehen oder die Wahrscheinlichkeit eingeengt, okay, mit dem richtigen Umfeld, dem richtigen Kontext könnte das wieder sich auf absolutem Spitzenniveau der Bundesliga bewegen. Und bei den beiden Spielern hat es gut funktioniert.
Da hätte ich eine Frage, die kann anschließen, glaube ich. Wir reden ja jetzt hier gerade über so ein bisschen das Segment, sag ich mal, charakterliche Analyse des Spielers, neben der sportlichen, die sowieso erfolgt, bevor man verpflichtet wird. Gibt es auch eine Herangehensweise von euch, die sich dem Thema Psyche widmet? Mein Mental Wellbeing ist ja heute ein Thema, das relativ hoch gehandelt wird. Wenn es einem gut geht, ist man in der Lage, gute Leistung zu bringen. Ist das was ihr auch so seht und proaktiv vielleicht sogar Dinge anbietet? Ja? Kurse oder jemand, der für die Spieler da ist, um denen zu helfen, dann diese Leistungssprünge machen zu können? Ja? Also klassische Mentaltrainingsunterstützung. Gibt es die von euch oder ist das was jeder Spieler sich selber sucht, wenn er's braucht? Ja? Oder wenn er das Gefühl hat, es zu brauchen?
Ja, also da muss, glaube ich, tatsächlich jeder auch individuell betrachtet sein und werden. Also natürlich, wenn proaktiv Spieler auf uns zukommen, dann haben auch wir Leute an der Hand, die wir zur Verfügung stellen können, auch im Mentalbereich dort zu arbeiten. Wir haben oftmals aber auch schon erlebt, dass die Spieler über ihr privates Umfeld dann Vertrauensleute an der Hand haben, um ihre Performance in der Form zu verbessern. Aber da gibt es ja heute sämtliche Möglichkeiten. Also Ernährung ist mittlerweile ein viel größeres Thema, als es noch zu Fabian oder meiner Zeit als aktive Sportler dann der Fall war. Also das Optimieren der Leistung ist riesig geworden, Schlaf etc., alles irgendwo beinhaltet und wie gesagt auch die mentale Stabilität. Wir versuchen das natürlich auch schon in der Neuverpflichtung von Spielern, sag ich mal, abzuklopfen, so gut wie möglich eben durch unser Netzwerk, durch Leute aus dem potenziellen Neuzugang im Umfeld Dinge abzufragen, aber wie gesagt auch Spieler, die bei uns dann den Eindruck erwecken, in der Form Hilfe benötigen zu müssen, dann ist da natürlich immer ein offenes Ohr.
So, ich habe noch eine Frage, da ist ein Lob verpackt, ein großes Lob. Was ist der entscheidende Faktor dafür, dass ihr so geilen Fußball spielt?
Na, in allererster Linie erstmal unser Trainer. Und natürlich die Spieler, die ja auch im Grunde jetzt zumindest dann in der zweiten, dritten Transferperiode auch mit Sebastian Hoeneß verpflichtet wurden. Und die Spielphilosophie ist ja schon darauf ausgerichtet, Spielkontrolle zu haben, im Spielfluss zu sein, auf den richtigen Moment zu warten, auch wenn es sein muss, hintenrum zu spielen, und ja, auf die Möglichkeit zu warten, dann vorne ins letzte Drittel zu kommen und die Tore zu erzielen. Und ich glaube, dass wir die Mannschaft sind, die nach wie vor den drittmeisten Ballbesitz in der Liga hat, auch die Mannschaft sind, die viertmeisten Chancen innerhalb der Liga kreiert, viertmeisten.
Und aber letzte Woche haben wir tatsächlich
war keine
Woche
Bestellung.
Für Sägewerk bitte. Ja.
Also, gut informiert. Also wir kreieren nach wie vor die viertmeisten sehr, sehr guten Chancen, also aussichtsreiche Chancen, um Tor zu erzielen. Das heißt, Uns fehlt eben aktuell die Effektivität, aber an der Spielweise und an der Kreierung von Chancen ist eben, hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht so viel verändert. Und das heißt, im Grunde funktioniert vieles. Die Effektivität fehlt am Ende ein Stück weit.
Sind wir schon beim Trainer angekommen? Ja, da hatten wir vorhin ja schon was auf dem Bierdeckel, aber wir können es. Ja, aber wir waren, glaube ich, ohnehin. Auch auf unseren Deckeln hier wäre was gestanden. Ja. Wie groß sind denn die Sorgen, dass euer Trainer so gute Arbeit abliefert und schon ja gemacht hat die letzten anderthalb, zwei Jahre, dass er trotzdem noch sehr, sehr lange und über diese Saison hinaus bei euch an der Seitenlinie steht?
Hast du Sorge, Jente?
Ich habe also aktuell nämlich keine Sorgen wahr, weder beim Basti Hoeneß und seinem Trainerteam noch bei uns. Also der Austausch ist ja täglich da. Wir haben den Eindruck, dass der Basti sich sehr, sehr wohl fühlt hier bei uns. Ich glaube, dass wir auch eine doch sehr interessante Adresse sind, also der VfB Stuttgart in seiner ganzen Wucht, in seiner Größe, in seiner Form und Tradition und Geschichte, die er mitbringt. Also von dem her, bei uns besteht aktuell, ja, gibt's keine Anzeichen und keine Sorgenfalten, dass da zeitnah es Veränderungen geben würde.
Jetzt mal angenommen, er verlässt den Club im kommenden Sommer. Wie macht man sich unabhängig von diesem Protagonisten, wenn man die Entwicklungen, über die wir vorher gesprochen haben, wie der ganze Club die letzten zwei Jahre vollzogen hat, wenn man die weiterführen will, aber eben sich mit der Situation auseinandersetzen muss, dass die Galionsfigur, die vorne dran ist, die jeden Samstag an der Außenlinie die Richtung vorgibt, wenn die nicht mehr da ist?
Also ich möchte mich jetzt an die Spekulationen, die du jetzt
muss, wenn man langfristig plant.
Richtig? Wir sind jetzt am 10. Spieltag.
Ja.
Und ich kann mich auch am 10. Spieltag eben nur an die Fakten halten.
Ja.
Und das, was kolportiert wird von Zeitung, von Medien etc., da kann ich mich ja gar nicht dran mit beteiligen. Und die Fakten sind, dass er mit sehr viel Herz und Leidenschaft dabei ist, so erlebe ich ihn jeden Tag auf dem Platz, dass er sich März, April schon entschieden hat, für den VfB Stuttgart weiterzuarbeiten, Vertrag bis 2027 unterschrieben hat, sich im Grunde mit anderen Vereinen überhaupt nicht beschäftigt hat und dass er dabei total überzeugend ist und deshalb gibt's für uns überhaupt keinen Grund, mit anderen Trainern mit auseinanderzusetzen oder uns an diesen Spekulationen zu beteiligen. Und natürlich ist es so, dass wir andere Trainer natürlich kennen, aber die für uns jetzt aktuell überhaupt keine Rolle spielen.
Also keinen Kontakt zu den genannten Matthias Jaissle, Sandro Wagner?
Ich habe es ja gerade gesagt, ja. Weder Gedanken noch Kontakt.
Dann wissen wir das.
Was macht ihr jetzt explizit um diesen intensiven Block, der da ansteht? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, bis Weihnachten, ja, ist nochmal jede Menge los, auch jede Menge Spiele, mit der man gewisse Dinge in gewisse Richtungen lenken kann. Nehmt ihr euch da zurück als sportliche Leitung? Lasst ihr Trainerteam und Truppe machen oder versucht ihr da in irgendeiner Form ein Stück weit Leitplanken zu geben, um ich will nicht auf Ziele ausrufen raus, aber was tut ihr, um den möglichst positiven Ausgang dieser Phase bis Weihnachten in irgendeiner Form?
Ja, ich glaube, für uns, unsere Hauptaufgabe ist natürlich, die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen für die Jungs, damit die bestmögliche Leistung abrufen können. Das heißt, einen gesunden Mix zu finden aus Trainingseinheiten und freien Tagen, die Reisen auch so bestmöglich zu gestalten, um den Jungs die bestmögliche Regeneration nach den intensiven Spielen, die jetzt kommen, Bochum, dann in Belgrad, dann in Bremen etc., also um die Jungs eben da auf ihr bestmögliches Niveau zu bringen, das ist das eine. Dann sind es natürlich Gespräche, die wir mit den Spielern, mit den Trainern im Austausch, in den Analysen Tag für Tag haben. Und im Hintergrund, und das ist ein dynamischer, fortlaufender Prozess über die ganze Saison hinaus, sind es natürlich immer Kaderplanungsthemen, die jetzt nicht akut sind, aber wie gesagt, über das ganze Jahr hin verteilt Gespräche stattfinden mit Beratern, Spielern etc.
Ihr habt gerade schon, oder du hast gesagt, Christian, Tradition, Geschichte dieses Vereins, das überzeugt dann vielleicht auch einen Trainer wie Sebastian Hoeneß. Wie hoch ist denn dieses Gut generell in diesem Transfergeschäft, dass du Spieler abseits von Gehaltssummen, Ablösesummen, Beraterhonoraren wirklich mit diesen Werten ködern kannst, die der VfB zu bieten hat?
Ja, ich glaube, auf die Schnelle zwei ganz entscheidende Aspekte, glaube ich, sind zum einen die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Das ist attraktiv. Das ist für viele Spieler auch, sage ich mal, gerade die genannten von Fabian vorhin, die jetzt in einem Entwicklungsstadium sind, ihren nächstmöglichen Schritt nochmal machen zu wollen, die schon nachweislich gezeigt haben, auf hohem Niveau Fußball spielen zu können. Wir wollen sie auf das nächsthöhere Niveau doch dann nochmal bringen. Ich glaube, aufgrund der Entwicklung beispielsweise unserer deutschen Nationalspielern jetzt auch, was vielleicht nicht für jeden absehbar war vor 18 oder 12 Monaten. Das ist das eine. Und dann ja, die Erlebnisse im in der MAP-Arena und aber auch bei Auswärtsspielen, wenn unsere Fans dort mit anreisen. Das ist schon was Spezielles, was Besonderes, auch wenn wir das in Gesprächen mit Spielern dann immer wieder haben, mit potenziellen Neuzugängen, was sehr, sehr beeindruckend ist. Und das ist ein großes Pfund.
Zeigt dir immer noch das Cannstatter-Kurve-Video von Michael Reschke, oder?
Ja? Das kenne ich
der nicht. Der hat sich immer damit gerühmt, er hätte den Spielern, den potenziellen Neuzugängen, die überzeugen wollte, ein Video vorgespielt, einen Zusammenschnitt aus Szenen der Cannstatter-Kurve. Das hat dann meistens den letzten Kick, den Ausschlag gegeben dafür, dass der Spieler dann unterschrieben hat. Ist offensichtlich nicht mehr in Gebrauch.
Ich war ja damals schon da, ich habe deswegen das Video wahrscheinlich nicht zugespielt bekommen.
Obwohl wir schon... Also wir zeigen allerdings schon, wenn wir in Gesprächen sind mit Spielern und die auch einladen, denen die Stadt zeigen, zeigen wir schon auch viele Bilder aus dem Stadion. Auch am Anfang der Saison mit dem Fanmarsch und so weiter, das zeigen wir schon. Und ja, die sind beeindruckt und begeistert.
Wie hoch ist denn das noch verbreitet, dieser Anteil, der gewisse Romantikfaktor in diesem Geschäft, gerade wenn es um Neuzugänge geht? Ist das noch was viele Spieler, will ich catchen? Oder sagen die meisten, jo, ist mir ja egal, wer mir halt das Gehalt zahlt und mir sportliche Perspektiven bildet, für den spiele ich Fußball. Ja, also ist das, kann man das in Prozenten überhaupt festmachen?
Nein, in Prozenten sicherlich nicht, aber ja, kann das schon aus eigener Erfahrung sagen, dass es was Besonderes ist, in solchen Atmosphären Fußball zu spielen. Du hast eben als Spieler auch nur diese eine Karriere und die, sag ich mal, 6-7 Jahre zu verbringen in ja weniger traditionsreichen Clubs vielleicht, wo die Stimmung auch nicht so da ist, dafür der Kontostand hier und da ein Stück weit höher. Im Nachgang, ja, ich glaube, ich würde immer auf die Erlebnisse, weil die eben bleiben, setzen. Das ist natürlich jetzt einfach gesagt am Ende meiner Karriere, aber trotzdem, das ist schon was beeindruckend ist, was man mitnimmt und einfach auch die Gruppe, die man dann erlebt, die Mannschaft, das ist eigentlich das, was schon hier und da bei Spielern noch einen entscheidenden Einfluss nimmt.
Und der eine oder andere sagt, wenn ich da spielen darf, dann verzichte ich auf die Ausstiegsklausel künftig.
Auch das, also Ausstiegsklauseln sind ein Thema, mit dem beschäftigen nicht nur wir uns, aber ich glaube auch, ja, das ist ein Thema, ja, was man von verschiedenen Perspektiven betrachten kann und muss. Also von dem her, Ausstiegsklauseln sind mittlerweile ein Thema, das auch uns beschäftigt, ja.
Also, du hast ja gesagt, ihr wollt euch Stück für Stück auch davon unabhängig machen von diesem Vertragskonstellation.
Genau, das wollen wir auch, aber solange wir nicht die Gehälter zahlen können, die Spitzengruppe der Bundesliga bezahlt, ja, werden wir weiterhin auch Verträge mit Ausstiegsklauseln ausstatten müssen. Wir werden uns auch daran gewöhnen müssen, auch weiterhin Qualität abzugeben. Das gehört dazu. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dann damit umzugehen und die Spieler, die wir abgegeben haben, auch in gewissem Maße zu ersetzen. Und ich glaube, dass wir nicht alles, was auch die Klauseln haben, mit unserer rasanten Entwicklung auch im letzten Jahr zu tun, ich glaube, dass wir nicht gut daran tun, alles mit einem ja, negativen Etikett zu versehen. Weil es ist einfach nur ein Symptom davon, dass wir besser geworden sind, dass unsere Spieler besser geworden sind, dass sie ja auch in Vereinen unterkommen können und wollen, die eben aktuell noch besser als wir sind. Und von daher, klar, wenn wir irgendwann die Gehälter zahlen können oder die wirtschaftliche Kraft haben, die Vereine haben, die über uns stehen, dann werden auch Ausstiegsklauseln irgendwann keine Relevanz mehr haben. Und insofern versuchen wir uns auch in den nächsten Jahren ein Stück weit unabhängiger zu machen.
Oder sie sind einfach teurer dann auch, diese Klauseln?
Ja, man muss schon dann auch eingestehen, ich habe es gerade gesagt, unsere Entwicklung war rasant. Viele der Ausstiegsklauseln sind zu Zeitpunkten auch zustande gekommen, wo wir mit einem Bein in der zweiten Liga waren. Und damit müssen wir jetzt umgehen.
Dieses Gap zu schließen, also zu den entweder wirtschaftlich besser alimentierten Clubs, Wolfsburg, Leipzig, sonst was, oder eben den ganz großen Bayern Dortmund. Ist das was den besonderen Reiz für euch ausmacht? Für eure Arbeit? Also du musst ja in gewissen Dingen, wenn du es nicht mit Kohle regeln kannst, musst du in anderen Sachen besser sein. Ist das was euch tatsächlich Motivation ist für eure tägliche Arbeit?
Uns mit Bayern München oder Dortmund messen zu können?
Nein, dahin zu kommen vielleicht. Also das Wachstum anzuschubsen, um mal irgendwann in diese Region zu kommen. Dieses Gap, das da ist, also das ist ja offensichtlich.
Natürlich reizt uns das, aber daran arbeiten wir.
Ja.
Arbeiten wir jeden Tag.
Ja. Aber ist das was du dir wirklich aktiv tatsächlich mehrfach die Woche, einmal im Monat, keine Ahnung, was du mit dem du wirklich umgehst, zu sagen, hey, was können wir noch tun, um da noch besser ranzukommen?
Wir sind jeden Morgen
vom Spiegel
7.30 Uhr.
Hä?
7.30 Uhr? Im Büro oft. Und Trainer schon, oder? Ja, Trainer schon. arbeiten dann jetzt 20.05 Uhr.
Okay.
Dann von unserem Tobias Herber zurück ins Büro gefahren. Also heißt, wir haben schon lange Arbeitstage. Nein, aber im Ernst. Natürlich arbeiten wir daran, besser zu werden. Aber die Dynamik wird nicht die gleiche sein, mit der wir im letzten Jahr vom Abstiegskandidaten zum Vizemeister geworden sind. Da müssen sich eben andere Bereiche im Verein, auch innerhalb des Sports, mitentwickeln. Das geht eben nicht in diesem Tempo. Und da sagt man immer so schön, wir müssen organisch wachsen. Aber das ist der Fall. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Und natürlich wollen wir irgendwann, wie gerade beschrieben, zur Spitzengruppe in der Bundesliga gehören. Und nicht nur in einem Jahr, sondern auch in mittel- bis langfristig in mehreren Jahren auch hintereinander. Klar, das motiviert uns und reizt uns. Daran arbeiten wir jeden Tag.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Und für das Ende dieses Abends, zumindest vor den Mikros, haben wir noch eine Kleinigkeit vorbereitet, die wir nicht abgesprochen haben, Dirk, richtig?
Ja, wir haben noch unser Tiki-Taka, oder?
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Also, es geht ein bisschen drum, wie gut kennt ihr euch mittlerweile in 2 Jahren?
Zu gut.
Ja, die einen sagen. Ich fange an mit der ersten Frage. Wer von euch beiden, unabhängige Antworten bitte voneinander, verbringt mehr Zeit am Handy?
Also er schreibt mehr Mails am Computer und ich halt am Handy oder andersrum.
Nein, also es ist wenn du bei Fabian am Bürotür klopfst, meist ist er gerade am Telefon und musst kurz warten, ja.
Nee, du kommst trotzdem rein.
Reinkommen. Ich werde reingewunken, ich warte nicht. Ich soll natürlich dann gleich reinkommen, aber er ist meist am Telefon noch und muss dann seinen Anruf beenden.
Nämlich einen guten Anschluss. Wessen Smartphone klingelt häufiger, während ihr euch gleichzeitig in der Besprechung befindet?
Aktuell auf jeden Fall auch noch deins.
Noch? Betonung
auf noch? Aber ist ja erstmal auf klingelt ja nicht, sondern auf Stumm
gestellt. Ja, natürlich. Ja.
Sehr klar.
Ja.
Habe ich gar nicht so. Wir versuchen ja beide in der Sitzung, ist ja auch so eine Art, nicht Unart, sondern also alle drehen ihr Telefon um. Deswegen kriegt man ja eigentlich gar nicht so oft mit, was passiert jetzt im Telefon oder am Telefon.
Okay.
Also, oder? Deswegen kann man es gar nicht so richtig beurteilen. Schwierig.
Also der Tisch hier hat ab und zu vibriert jetzt die letzte Stunde.
Stimmt. Ich bekam tatsächlich auch einen Anruf hier. Von einem Spielerberater kam ein Anruf rein.
Volle Transparenz.
Ja.
Wer von euch beiden hat den Einzug in die Champions League heftiger gefeiert?
Ganz klar. Ganz klar. Ganz eindeutig. Wie hieß der? Amici.
Amici.
Also ich wollte weg und habe in die Runde geguckt und da war Gent dann noch da.
Wer?
So war's? War's so, ja?
Ja, muss ich wahrscheinlich eingestehen.
Wer summt die Hymne häufiger?
Die Champions League.
Die Champions League Hymne.
Nee, machen wir, glaube ich, nicht. Also, wir haben uns alle gefreut. Das tun wir nach wie vor, wenn die Champions League-Abende sind. Aber ich glaube, wir sind da auch immer relativ schnell in der Realität und nicht in Träumereien und singen die Lieder vor uns hin.
Wer von euch beiden ist der bessere Beifahrer auf Fahrten zum Auswärtsspiel?
Ich kann nur sagen, ich bin total darauf bedacht, dass wenn ich als Beifahrer mitfahre, der Fahrer vorsichtig fährt. Und da kann ich sagen, du fährst immer vorsichtig, weil an deine Familie denkst, ich auch. Und wenn ich fahre und du daneben sitzt,
doch, Mann,
genau dasselbe.
Total entspannt.
Also eigentlich, wir fahren immer auf der rechten Spur.
Ja, also wirklich, nie auf der Überholspur.
Nie auf der Überholspur.
Ja. Schwäbische Understatement nennt man das hier, aber das gilt ja für dich eigentlich gar nicht, qua deiner Herkunft. Aber gut. Wer ist während dem Spiel emotionaler?
Ich würde mal behaupten, dass wir da beide relativ aufgeräumt immer waren. Also wir waren eher dann auch mal die Co-Trainer so ein bisschen zu beruhigen. Ich glaube, wir haben das nicht extrem emotional, zumindest nicht sichtbar emotional verfolgt, das Spiel.
Also sehe ich genauso. Wir waren schon das sachlich zu begleiten. Also, obwohl ich hatte schon auch mal einen Schlüsselmoment, das war noch in Paderborn gegen Werder Bremen. Das ist tatsächlich eine...
Servus.
Können Sie sich erinnern an den Füllkrug? Da bin ich mit dem Niklas, das war so.
Ja.
Und da wurde, glaube ich, Bremen Tor aberkannt, was ein Tor war. Und in der Runde gab es noch kein VAR. Das war die zweite Pokal und da gab es so... Also kann ich mich erinnern, war ich mal sehr emotional. Also um zusammenzufassen, wir sind eigentlich beide relativ... ruhig auf der Bank, ja.
Also man merkt schon, so viel Einigkeit bei euch und Ähnlichkeit, da kommt das wieder, was du vorhin gesagt hast, da hat der Alexander Werle ein gutes Händchen gehabt. Wobei es sich dann nicht so Gegensätze ziehen sich an, sondern ihr seid eher auf gleicher Spur unterwegs.
Man muss schon auch mit erwähnen, jetzt völlig unabhängig, wie wir zusammenpassen, also alle in dem Moment hatten ja gar keine andere Wahl, als zusammen zu funktionieren. Also nochmal, wir waren auf Platz 15, wir waren ja ein Stück weit wirtschaftlich am Boden. Wir mussten auch dann, als Sebastian kam, wir konnten ja im Grunde keine Spieler verpflichten. Also heißt, alles, was wir hatten, waren wir. Nee, das müssen wir.
Stark.
Der war gut,
aber der nötigt mir Respekt ab.
Mit der Mannschaft musste so gut wie möglich gearbeitet werden, mit Menschen, die uns geholfen haben. Also heißt, wir mussten die Dinge so annehmen, wie sie sind. Und jetzt, als der Erfolg dazu kam, hatten wir öfter die Wahl. Ja, das ist dann schon auch der Unterschied zu vor zwei Jahren.
Ihr habt ja Arbeitspapiere jüngst unterschrieben, die euch weiter aneinander binden.
Ja.
Von dem her ist es erträglich geblieben.
Absolut.
Durchaus, ja.
Gut. Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden fürs Hiersein, für die nette Runde, die unterhaltsame Runde. Christian Gentner und Fabian Wohlgemuth, vielen Dank.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.